Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 12. März 2026.
Hallo Andreas.
Hallo Heike.
Na, wie ist in Rom so? Was gibt's Neues?
Ja, spannend. Ich pack sozusagen meinen Koffer.
Ah, du packst deinen Koffer. Also Badehose, was kommt noch rein?
Nee, zum Baden werde ich, glaube ich, nicht kommen, obwohl die Stadt liegt ja am Meer. Das ist schon wahr.
Also du meinst jetzt, du spielst an auf die nächste Papstreise.
Seine zweite. Er war ja schon in der Türkei. Und jetzt geht's los zu einer sehr seltsamen Reise. Nur ein Tag.
Nur ein Tag. Wann ist das nochmal genau? Ich habe das nicht im Kopf.
Am 28. März.
Ach, das ist ja schon bald.
Genau.
Okay. Das ist was für ein Wochentag. Müssen wir irgendwie Rücksicht auf den Podcast nehmen?
Das ist ein Samstag.
Ah, das ist gut. Dann können wir die Woche drauf drüber reden. Gut. Okay. Und ihr fliegt nach Trommelwirbel, sag's mir.
Monaco, Monte Carlo.
Ja, einen Tag Monaco. Also, das heißt, Papstmaschine ab Rom und dann nach Monaco? Oder wie funktioniert das? Ist das so winzig? Gibt es da überhaupt einen großen Flughafen?
Nee, das ist ja diesmal eine sehr ungewöhnliche Reise, weil der Papst nimmt den Hubschrauber.
Oh.
Der Papst nimmt den Hubschrauber und startet vom vatikanischen berühmten Hubschrauberlandeplatz.
Okay, und wie lange fliegt man von Rom nach Monaco mit dem Hubschrauber?
Das dauert nur 2,5 Stunden. Also wenn du, damals hatten wir leider keine Zeit, dir den Hubschrauberlandeplatz zu zeigen. Dabei ist der wirklich interessant.
Mhm.
Also stell dir mal einen Gedanken vor, du stehst vor dem Petersdom. Das ist für dich überhaupt kein Problem.
Habe ich schon sehr oft gemacht. Ich schon vor dem Petersdom stand in diesem Podcast. Ja, ich stehe davor.
Genau. Und jetzt gehst du links an der Seite am Petersdom vorbei.
Mhm.
Dann merkst du, dass der Petersdom auf dem Vatikanischen Hügel steht, weil du gehst hoch. Dann gehst du, wenn du an dem Petersdom vorbeikommst, kommst du erstmal an der Tankstelle vorbei. Da ist die Vatikanische Tankstelle, ist eine der begehrtesten Tankstellen der Welt, weil da wird der Liter Sprit verkauft ohne Steuern.
Und sind die Preise da jetzt auch angestiegen? Weil in Deutschland gibt es ja immer nur ein Thema, nämlich irgendwie Sprit.
Also die Preise sind auch leicht angestiegen, aber gemessen an den Benzin- und Dieselpreisen, die es in Italien gibt, ist das ein reines Paradies, weil ich glaube, da gibt es den Liter Diesel immer noch für unter 1,50.
Oh, aber da braucht man doch bestimmt irgendeine extra Berechtigung, um da tanken zu dürfen, oder?
Richtig. Man braucht einen sogenannten vatikanischen Bezugsschein, also einen Ausweis. Dann darfst du dann die Tankstelle fahren und darfst günstig tanken.
Okay.
Und es gehört zum täglichen Vatikansport und auch zum Vatikanspott, kann man dazu sagen, weil man erwartet ja, mir macht das auch großen Spaß, gebe ich zu. Also manchmal stelle ich mich einfach mit Kollegen oder Kollegen dahin und guck einfach auf die Tankstelle, weil man erwartet natürlich, dass in der Vatikanischen Tankstelle Leute tanken, die einen kleinen Fiat 500 haben.
Genau, so eine Nonne steigt aus dem Fiat 500. Das ist so mein Lieblingsbild gerade. Ja.
Genau, und das ist auch häufig so. Also das sind also Ordensleute, die da tanken. Ab und zu kommt aber auch ein großer Porsche vorbei, der dort voll tankt. Und dann fragt man sich immer, wie hat dieser Porsche-Fahrer es geschafft, die Genehmigung zu bekommen, um dort sein Auto voll zu tanken.
Ja.
Dann kann man immer so die verschlüsselten, verstiegenen Verwandtschaftsverhältnisse, die es im Vatikan gibt, so kann man dann ganz konkret vor sich sehen. Verstehst du? Also ich sag dir mal ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Der Kammerdiener von Papst Johannes Paul II., der hieß Angelo Gugel.
Mhm.
Der kam aus Norden Italiens. Und der hatte das Pech, dass seine 4 Töchter irgendwie in Arbeitsverhältnisse gebracht werden mussten. Jetzt ist das häufig so, dass wenn man ein Angestellter im Vatikan ist, dass man dann versucht, irgendeinen Verwandten auch in das Arbeitsverhältnis des Vatikans zu bringen.
Also wie bei der AfD, möchte ich am liebsten sagen, aber das ja, gut.
Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, also ich wollte nur sagen, das ist im Vatikan nicht unüblich, aber es ist in vielen Firmen auf der ganzen Welt so.
Aber Papa arbeitet da. Gehört sich das denn oder gilt das auch als Vetternwirtschaft? Oder ist das normal?
Also in der Regel gelingt es den Leuten nicht.
Mhm.
Das ist das größte Problem. Also das ist nämlich ganz schön schwierig, jemanden unterzubringen, wenn du dort selbst schon arbeitest, weil es genau diese Vorbehalte gibt, dass die Leute sagen, also nee, nur weil Papa jetzt hier oder Mama jetzt hier einen Job hat und die kommt jetzt irgendwie mit ihren ganzen Kindern an, die da auch einen Job haben wollen, da sagen wir erstmal nein. Deswegen ist das in der Regel eigentlich unmöglich. Das wissen im Vatikan auch alle. Also wenn du da hinkommst und sagst, also passen Sie mal auf, also meine Tochter, die ist ganz unglücklich in ihrem Job, die hätte gerne auch einen tollen Job im Vatikan. Dann sagen die, nee, also pass mal auf, also hier ist nichts mehr mit Vetternwirtschaft. Deswegen ist dieser Rekord von Angelo Gugel auch in die Geschichte eingegangen, weil er hatte 4 Töchter und ihm ist es nicht gelungen, eine Tochter unterzubringen oder 2 oder 3. Nein, alle 4.
Aber vielleicht waren alle 4 wahnsinnig qualifiziert und haben deswegen einfach Jobs bekommen, die sie gut konnten, oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Aber weißt du, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich sage ja nur, dass sie über diese Hürde rüber mussten, dass man gesagt hat, also nur weil Papa der Kammerdiener des Papstes ist, also da können wir jetzt hier nicht die Hacken zusammenschlagen und die ganze Verwandtschaft einstellen, weil wir können ja nicht den ganzen Vatikan. Aber dem ist es, wie gesagt, gelungen. Hut ab, kann ich dazu nur sagen. Ich kannte Angelo Gugel auch, der ist leider schon länger verstorben. Das war ein sehr netter Mensch. Seine Töchter kenne ich auch. Das sind auch sehr nette Frauen. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ich wollte nur sagen, du musst also, jetzt gibt es also Verwandtschaftsverhältnisse, wo man denkt, okay, da gibt es jetzt einen Kardinal und der hat jetzt irgendwie seinem Neffen, seinem Vetter, irgendjemanden, den er gut kennt. Also ich will da gar nichts Böses bei denken, aber dem hat er dann einen solchen Bezugsschein verschafft und der darf dann seinen Porsche da voll tanken. Und deswegen ist es total spannend, manchmal einfach da stehen zu bleiben und zu gucken und zu sagen, ach, das ist ja interessant. Wieso darf der denn hier rein?
Ja, sehr, sehr gut.
Na gut, aber jetzt genug zur Tankstelle. Wenn du an der Tankstelle vorbeigegangen bist, dann gehst du vorbei an dem Gerichtsgebäude, also der Gendarmerie, da ist auch das Gefängnis. Mit den beiden Zellen. Dann steigst du die Treppe hoch und stehst vor dem Bahnhof. Und das ist der, so Fremdschämen-Bahnhof, weil dieser Bahnhof ist ein großer Bahnhof. Der wird als, glaube ich, seit seiner Existenz in den 20er Jahren, als er gebaut wurde, die Päpste wollten ans italienische Eisenbahnnetz angeschlossen werden, weil die beschlossen hatten, mit dem Zug durch Italien zu fahren. Haben einige Päpste auch gemacht. Also das nächste Mal, wenn du noch rumkommst, gehen wir mal in die Zentrale Monte Martini. Ja, da sieht man diesen Zug noch. Der ist wirklich spannend. Also das ist so ein ganz alter Zug mit einer Plattform. Da stand also der Papst drauf und segnete dann alle. Der sieht im Grunde so aus wie ein gigantischer, rollender, schwarzer Sarg.
Segnet also, der auch den Zug selbst eigentlich so? So ein Papst?
Den hat er bestimmt gesegnet, ja, habe ich gerade nicht den geringsten Zweifel. Na gut, also da ist dieser Bahnhof. Heute ist dieser Bahnhof eine Nobelboutique. Da kannst du also unten im Erdgeschoss einen Armani-Anzug kaufen oder einen wahnsinnig teuren Fernseher oder Schmuck oder was auch immer. Gegenüber dieser Boutique in dem Bahnhof gibt es immer wieder Streit, weil immer wieder den Päpsten gesagt worden ist, also mach doch bitte die Boutique zu, das ist ja peinlich. Also warum brauchen die ganzen Priester die Luxusartikel? Und dagegen ist der Widerstand aber gewaltig, weil ganz viele Priester, die aus der ganzen Welt nach Rom kommen, dort einkaufen, weil sie zahlen keine Mehrwertsteuer natürlich.
Ach was.
Und das wissen natürlich auch ihre Haushälterinnen, Freunde, Bekannten, Verwandten. Und die sagen, wenn du schon nach Rom fährst, dann geh doch bitte in die Boutique und kauf uns da ein Versace-Tuch.
Oh, meine Güte, dann müssen die mal mit ganz viel Zeug wiederkommen. Immer 3 Koffer mehr, wenn sie wieder zurückfliegen.
Richtig. Ah. Und da, also du gehst an dem Bahnhof vorbei, dann musst du immer weiter den Hügel hoch. Das merken ganz viele Menschen, die im Vatikan sind, nicht. Die denken, das ist alles flach. In Wirklichkeit ist der Vatikan so eine Art Mini-Schweiz, weil es geht die ganze Zeit den Hügel hoch. Und wenn du dann oben am Vatikanischen Hügel angekommen bist, stehst du vor dem Turm des heiligen Johannes. Das ist ein riesengroßer Wehrturm. Das dürfte eines der exklusivsten Apartments der ganzen Welt sein, weil dort darf ein einziger Mensch schlafen. Das ist eine Riesenwohnung. Das hat, glaube ich, bestimmt 300, 400 Quadratmeter, 500 Quadratmeter. Vielleicht ist richtig, richtig groß. Ganz luxuriös. Wunderschöner Ausblick über die ganze Stadt. Und nur der Patriarch der Kirchen des Ostens, also der Patriarch von Konstantinopel, der darf dort übernachten.
Okay, das sind ja wieder wilde Ideen. Na gut, sei es ihm gegönnt.
Genau, der wird auch nicht angesprochen wie der Papst mit Heiligkeit, sondern mit Allheiligkeit. Weil er ist sozusagen, weil er der Patriarch ist, der eigentlich noch älter ist als der Papst. Also noch würdevoller, deswegen ist der ganz wichtig. Heute spielt er in der Türkei, wie du weißt, keine Rolle mehr, weil es gibt in Istanbul keine 20.000 Katholiken mehr. Aber der Titel ist immer noch da und deswegen darf er in diesem Turm des heiligen Johannes wohnen. Wunderschön. Und direkt daneben ist der Hubschrauberlandeplatz.
Ah, okay. Und der Papst hat einen eigenen Hubschrauber.
Nein, er hat keinen eigenen Hubschrauber. Dieser Hubschrauberlandeplatz ist angelegt worden nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es gab da ein nicht ganz unlustiges Ereignis. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam der amerikanische Präsident Harry Truman in den Vatikan geflogen mit einem riesigen amerikanischen Armeehubschrauber. Und der hatte also vorher Kontakt aufgenommen mit dem Papst, Pius XII, und hat gesagt, also ich käme jetzt gern vorbei, der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, wir müssen uns mal unterhalten. Und dann hat der Papst gesagt, ja, also wenn Sie mit diesem riesigen Hubschrauber hier landen wollen, dann wird es eng, weil auf dem Petersplatz, das geht nicht. Also da sind immer Gläubige. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, also so ein Hubschrauber kann ja schlecht auf dem Petersplatz landen, das geht ja nicht. Die Gärten sind, wie ich jetzt schon lang und breit erzählt habe, immer sehr abschüssig. Mhm. Also es ist, wie gesagt, alles sehr hügelig da oben.
Ja.
Da kann man auch nicht landen. Aber ganz oben, neben dem Turm des heiligen Johannes, gibt es so eine Art große Wiese. Und dann hat Pius XII. Gesagt, da kann Mr. Truman, der US-Präsident, landen.
Mhm.
Das haben die dann auch gemacht. Also die sind dann mit diesem gigantischen amerikanischen Hubschrauber dort gelandet. Und als die landeten, hatte es in den Wochen vorher sehr stark geregnet. Und deswegen sanken die Räder von diesem Hubschrauber tief im Schlamm ein.
Also diese Kufen, meinst du, oder?
Nee, der hatte keine Kufen, sondern Räder.
Ach, der hatte Räder? Okay, ja, ich kenne mich vielleicht auch zu wenig aus. Gut, ja.
Die sanken also im Schlamm ein und das war so ein ganz großer Hubschrauber. Dann ist also Präsident Truman ausgestiegen, ist durch den Schlamm zum Papst gegangen. Die haben sich dann unterhalten, das war auch alles sehr schön. Und dann wollte Herr Truman wieder abfliegen. Und dann hat der Hubschrauberpilot versucht zu starten und kam nicht aus dem Schlamm, weil die steckten mit den Rädern tief in dem Schlamm. Dann musste Herr Truman auf eine andere Art und Weise aus dem Vatikan fortgebracht werden, weil dieser Hubschrauber einfach nicht starten
und
konnte.
Und he was not amused, ja, das glaube ich.
Richtig, also du musst dir vorstellen, also stell dir vor, du machst doch bestimmt immer gerne Kekse, also Plätzchen.
Oh, also, so. Ich lasse die Kinder gerne backen.
Gut, also wenn du dann also so einen festen Teig hast und deine Gabel reindrückst, dann kommt die da auch nicht wieder raus. Also so war das, also in diesem Schlamm steckte dieser Hubschrauber. Und als das passiert war, hat man den ausgegraben. Das war eine ganz aufwendige Geschichte, weil der durfte ja nicht umkippen. Und das war jetzt auch schwierig, so ein Hubschrauber wieder. Und der durfte dann auch irgendwann, haben die das geschafft, dass der wieder startet. Und danach hat Pius XII. Gesagt, Schluss, wir brauchen einen Hubschrauberlandeplatz.
Ja, gut. Und jetzt
und
haben
deswegen
wir einen.
Ja. Gibt es diesen Hubschrauberlandeplatz neben dem Hohen Turm des heiligen Johannes.
Super. Und sag mal, so eine lange Hubschrauberfahrt, ne? Sagt man Fahrtflug, sagt man, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, dreimal in meinem Leben Hubschrauber geflogen. Das fand ich jedes Mal sehr, sehr aufregend. Das waren aber auch immer so Dinger mit so einer fetten Glaskuppel, wo du wirklich alles dann siehst und du sitzt ja fast so in der Luft. Da muss man ja schon auch ein bisschen magenfest sein und auch wenig Höhenangst haben und so. Kann der Papst das denn gut? Weiß man das? Ich finde das schon sehr besonders.
Ja, also das ist überhaupt kein Problem, weil der ist ja mit seinem kaputten Auto immer durch die Berge Perus gefahren. Da geht es ja irre hoch nach oben.
Du meinst, das ist das Gleiche.
Das ist überhaupt kein Problem für den. Also das, da würde ich mir keine Sorgen machen. Also der Mann ist ja so eine Art Indiana-Jones-Papst. Also im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die immer nur in irgendwelchen schönen Büros gesessen haben, hat er ja also jede denkbare Pampa hinter sich gebracht. Also da
könnte auch mit dem Fallschirm rausspringen, direkt über Monaco.
Da bin ich mir völlig sicher. Das würde überhaupt nichts machen. Also ich glaube, das ist kein schlechter Begriff, aber es ist ja der Indiana Jones Papst.
Jetzt muss man sich wieder fragen, darf man Indiana Jones noch sagen? Aber ich glaube ja, weil das ist ja ein feststehender Begriff. Bist du schon mal Hubschrauber geflogen?
Ja, ich bin auch schon zweimal mit einem Hubschrauber, also nicht notgelandet. Das war nicht schön. Also einmal in Polen sind wir notgelandet, weil wir sind mit dem Hubschrauber, der Papst Johannes Paul II. Folgte, in einen Sturm geraten. Und dann bin ich mal im Auftrag einer Zeitung, sollte ich nach Griechenland fliegen, von Rom. Und da sind wir auch in einen Sturm geraten, da mussten wir auch notlanden.
Oh, naja, gut, aber du hast ja zum Glück einen unerschütterlichen Glauben. Das hilft ja schon mal ungemein beim Hubschrauberfliegen.
Ja, beim Fliegen passiert mir ab und zu was ganz Seltsames. Also ich weiß noch, das passiert selten, aber es passiert mir, dass wenn ich aus dem Flugzeug steige, dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, ach Herr Englisch, ich wollte mich nur bedanken. Und dann sage ich immer, wieso, wofür wollen Sie sich da bedanken? Ich kenne Sie ja gar nicht und wir haben noch überhaupt nicht miteinander gesprochen. Sagt sie, ja, aber als ich ins Flugzeug gestiegen bin und Sie gesehen habe, habe ich gesagt, das kann ja gar nicht abstürzen. Also wenn dieser Kirchenmann da sitzt, dabei bin ich gar kein Kirchenmann, ich bin nur ein Journalist. Aber ja, die sagen dann immer, also wenn der da sitzt, also dann
ganz
muss...
Ganz nah dran. Aber sag mal, apropos nah dran, wenn jetzt der Papst da in seinem Hubschrauber hinfliegt, wo fliegen denn dann die Journalisten mit und die Journalistinnen fliegen die hinterher?
Genau. Mhm. Diesmal, also normalerweise ist es so, dass der Papst mit seiner Papstmaschine fliegt und die Journalisten sitzen mit in dem Flugzeug. Das ist in dem Hubschrauber natürlich nicht möglich. Mhm. Deswegen organisiert der Vatikan eine Journalistenreise für akkreditierte Journalisten, die in einem eigenen Vatikanflug zu dem Ereignis nach Monaco Monte Carlo gebracht werden. Das ist immer bedingt schön, weil du musst in der Regel immer so gegen 3:30 aufstehen, weil diese, ist nicht schön. Du musst also ganz, ganz früh aufstehen und geschniegelt und gespornt irgendwie durch diese Sicherheitskontrollen und diese ganzen Vatikankontrollen durch. Also das ist so ein Tag, an dem du sehr, sehr wenig Schlaf bekommst. Ich frage mich manchmal, ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz interessante Studie. Vielleicht hat irgendeine Hochschule mal Lust, dem nachzugehen. Also die Tatsache dadurch, dass Journalisten, die für den Vatikan schreiben, zumindest am ersten Tag immer vollkommen übernächtigt sind, weil die so wenig geschlafen haben, frage ich mich, ob das eigentlich Auswirkungen auf die Berichterstattung über den Papst hat.
Ich glaube, ja. Das mit Absicht. Die sind dann einfach so durch, die schreiben nur noch so das Nötigste, Netteste und hören die Zwischentöne gar nicht mehr.
Du, ich glaube, wir sind einfach völlig überdreht. Also das ist das, was ich immer, also ich kann mich an Reisen mit dem Papst erinnern.
Wie bist du denn, wenn du überdreht bist?
Also ich muss dann immer weinen. Ich weine dann immer beim Schreiben, weil ich meine Texte so toll finde. Wirklich, das stimmt wirklich.
Also, ist das schön.
Ich bin dann so, also das ist also bei den Papstreisen so gewesen in diesen vielen Jahren. Ich bin ja ein alter Mann leider. Das war immer so, dass du um 4 Uhr, um 5 Uhr aufstehen musstest, auch im Ausland. Das war nicht nur der erste Tag, sondern das waren alle, weil das immer so war. Du musstest immer Stunden, bevor der Papst zu irgendeinem Ereignis kam, schon da sein, weil die Polizei ja die Straßen schließt. Also das funktioniert so, ich sag mal ein ganz banales Beispiel. Der Papst hat einen Gottesdienst um 9 in Mexico City und zu diesem Gottesdienst kommen 2 Millionen Menschen, 3 Millionen Menschen. Dann wird der Papst zu dem Gottesdienst mit einem Hubschrauber geflogen, aber die ganze Journalistenmeute passt in den Hubschrauber natürlich nicht rein. Das heißt, die müssen mit Bussen von ihrem Sitz, von dem Hotel oder von der Nunziatur, wo auch immer, mit den Bussen zu dem Ereignis gefahren werden. Das heißt, die müssen noch durchkommen, bevor alle Pilger alle Straßen zugeräumt haben. Das heißt, wenn der Papst um 9 den Gottesdienst beginnt, bist du gegen 5:30 schon vor Ort. Das heißt, du musst um 4 aufstehen, weil du musst vorher dich ja noch schick machen und durch die Sicherheitskontrollen. Die Polizei
kontrolliert
ja jede Tasche. Frühstück gibt's fast nie. Also wenn du Glück hast, kriegst du mal einen kalten Kaffee, aber das kannst du eigentlich vergessen. Also frühstücken kannst du da nicht. Und dann bist du meistens völlig übernächtigt, stundenlang vor dem Ereignis. Das hat insofern den Vorteil, weil du kannst unheimlich lange mit den Menschen reden. Also das ist nicht so wie bei viele andere Reporterkollegen sagen immer zu mir, mein Gott, das ist so schwierig, dann auch also Stimme des Volkes einzufangen. Vox Populi, das ist für uns überhaupt kein Problem. Stehen stundenlang in diesen Stadien.
Du kennst die ganze Lebensgeschichte von denen natürlich dann. Ja.
Die wollen auch alle reden. Die sagen dann, ach, endlich fragt mich mal jemand, warum ich hier bin. Das ist viel leichter, dieser Job, als für viele Kollegen, die sagen, also sagen Sie doch mal einen Satz zum Bundeskanzler, der sagt, nee, ich äußere mich nicht dazu. Also in diesen Stadien sind alle immer ganz besoffen. Die sind ja auch alle so früh aufgestanden, verstehst du? Weil um zu diesen Gottesdiensten zu kommen, wenn der um 9 ist, dann müssen die ja um 3 Uhr aufstehen, um überhaupt dahin zu kommen. Wenn da 2 Millionen Menschen sind, da sind ja alle Straßen verstopft, alle Busse voll. Das ist ja wie eine Völkerwanderung. Ja. Und wenn dann der Papst kommt, sind alle völlig überdreht. Und dann schreibst du, weißt du, was ich mir immer gemerkt habe? Manchmal fällt mir einfach nicht ein, was ich schreiben soll. Hm. Und dann mache ich was ganz Einfaches. Ich sage immer, du fängst einfach immer mit dem Namen an. Papst Leo der 14. Und das stimmt irgendwie immer.
Und dann kommt Papst der Rest Johannes von
Paul der II. Ja. Hat heute Papst Benedikt der 16. wird gleich Papst Franziskus wird heute, also und jetzt immer Papst Leo und so. Das ist dann bist genau. Du schon mal so ein bisschen
und dann
im
bist
Flow.
Du fertig und weinst vor Glück, dass du sowas Schönes
ja,
geschrieben hast.
Ja, ich bin dann immer, meine Kollegen lachen sich immer über mich kaputt, weil ich dann immer sitze und mir laufen die Tränen rüber, weil ich meinen Text so schön finde. Und ich bin dann immer ganz entsetzt, wenn ich den abschicke und irgendein Kollege sagt, was hast du denn da für einen Schwachsinn zusammengeschrieben? Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre mal was für eine Hochschule zu sagen, geht dem doch mal nach. Sind in Wirklichkeit seit Jahrzehnten die Vatikan-Berichterstattung so überdreht und so tendenziös, weil die alle nie schlafen? Also, sondern weil die immer abends, weißt du, das kommt natürlich auch dazu, wenn du mit Kollegen unterwegs bist, dann gehst du ja auch nicht um 9 ins Bett, sondern dann wird ja abends nochmal gegessen und gefeiert und man erzählt sich irgendeinen Scheiß und dann kommt man immer zu spät ins Bett und am nächsten Morgen stehst du immer zu früh auf und wenn du das 2 Wochen lang auf einer Papstreise machst, dann bist du zu
kuschen wahrscheinlich.
Ja, du bist dann, also ich habe keine Erfahrung mit Drogen, aber dann
auch nicht, aber
bist du völlig, na egal, aber darum wollten wir ja gar
also
nicht reden.
Also wir wollten ja Monaco, ne? Das ist ja jetzt nur ein Tag. Da kann ja schon mal nicht passieren, dass du dann am nächsten am Abend zu lang machst und so, weil du bist dann ja abends wieder da, völlig fertig. Aber genau. Wieso denn eigentlich, was ich überhaupt nicht verstehe, wieso denn Monaco? Monaco ist für mich so, ich sitze beim Zahnarzt, lese Gala und dann sehe ich irgendwie Fürstin Charlene oder wie heißt sie, keine Ahnung, und Prinz Albert, heißen die so? Ich bin irgendwie, ich lese dann ganz viel Reichtum und Yachten und Austern und Champagner, so das ist so, sind so meine Monaco-Bilder, die vor meinem geistigen Auge da aufploppen. Was will denn jetzt der Papst dazwischen? Braucht er Geld oder was?
Ja, das ist wirklich, wirklich spannend, weil er besucht also den regierenden Fürsten Albert den II. Der ist der regierende Fürst von diesem monegassischen Fürstenhaus. Das waren im Grunde Raubritter, die sich da auf diesem Felsen festgesetzt haben vor langer Zeit. Ich war auch mal
Grace Kelly geheiratet, ne? Ist das nicht die? Ist Grace Kelly nicht sogar die Mutter von?
Genau, meine
Fürsten,
Liebe, also Grace Kelly lernt 1955 bei den Filmfestspielen in Cannes den Fürsten von Monaco kennen, dann verlieben die sich, Traumhochzeit, kannst du dir ja vorstellen, amerikanische Hollywood-Schauspielerin, die war ja eine bildschöne Frau,
absolut.
Die heiratet dann den Fürsten und
der nicht so bildschön war, aber das ist
der war gar nicht so bildschön war, aber das war ja so eine Märchengeschichte, also ganz toll und weiß ich nicht, der Papst kennt die Geschichte bestimmt, also der war ja ein großer Filmfan, der hat ja immer Filme geguckt.
Vielleicht will er das Ding dahin, der will da einfach nochmal
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, also es ist natürlich schon komisch, ne? Weil also Franziskus hätte das nie und nimmer gemacht, weil du hast ja recht, also Monaco, Monte Carlo gehört zu den seltsamsten Orten der Welt. Die haben, glaube ich, nur um die 40.000 Einwohner und jeder Dritte ist ein Millionär. Das ist ja, wie du weißt, ein von den Vereinten Nationen nicht so gern gesehenes Steuerparadies auch. Also da sind sehr viele Leute, die sehr viel Geld haben.
Warst du da schon mal? Ich war da noch nie. Warst du schon mal da?
Ich war da mal als Student.
Ach was.
Und habe damals das getan, was alle Studenten gemacht haben. Ich konnte mir natürlich überhaupt nichts leisten, was um da zu wohnen oder zu schlafen. Ja. Das war alles viel zu teuer. Aber damals haben Backpacker, also Rucksacktouristen wie ich, auf der Mole geschlafen. Da gibt es so einen Hafen. Mhm. Und da waren ganz viele, wir waren, glaube ich, Hippies.
Du warst Hippie. Ach, das wird immer besser heute. Andreas, der Hippie.
Ich war Hippie. Also ich war definitiv Hippie.
Lange Haare auch?
Lange Haare, hatte also einen Rucksack, war also total Anti-Kirche und Anti-Establishment. Damals sagte man Establishment, übrigens sagt man heute nicht mehr, ne?
Keine Ahnung, also ich glaube schon. Aber
ja, wir waren damals äußerst sexistisch. Übrigens, ich weiß noch, dass einer der Sprüche, die wir immer sagten, ist, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment.
Ja, den Spruch kenne ich auch noch her. Also, ja.
Siehst du, das war alles, ja, so war das damals. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Mole geschlafen mit unserem Rucksack und normalerweise in anderen Ländern ließ man uns Hippies einfach in Ruhe. Aber in Monaco, Monte Carlo wurde man morgens geweckt. Also da kam so eine extra Streife, die trat dich mit Stiefeln.
Oh.
Ja, die waren sehr ruppig und dann musstest du dich also von der Mole da wegmachen.
Und dafür 10 Euro oder 10 Marken Kaffee kaufen.
Ja, also die ließen dich da komischerweise nachts schlafen, aber tagsüber wollten sie die Hippies nicht auf der Mole haben. Deswegen mussten wir uns da wegmachen und haben dann da uns in dem günstigsten Café, das war immer noch unvorstellbar teuer für unsere Verhältnisse, glaube ich, auch nur eine Cola gekauft und sind dann auch aus Monaco wieder weg. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir da durchgelaufen sind und dass es Leute gab, die uns fies angeguckt haben. Wir waren sogar in einem ganz berühmten Café, das es dort gibt. Das war in der Nähe von diesem berühmten Spielcasino. Da hatten wir auf die Karte geguckt und gemerkt, dass ein Wasser kostete, glaube ich, 10 Francs. Und das war zwar wahnsinnig teuer, aber wir haben gedacht, oh, das gönnen wir uns jetzt. Und als wir uns gesetzt haben, kam dann der Kellner und hat uns weggescheucht und hat gesagt, das sei alles hier wahnsinnig teuer und wir sollten mal sehen, dass wir uns wegmachen.
Und jetzt haben kommst wir dann du mit auch dem Papst eingeflogen. Jetzt
ja, und mal. Jetzt also viele, viele Jahre später schlafen wir nicht auf der Mole, sondern kommen jetzt mit, das sollte ich vielleicht dem Fürsten Albert mal sagen. Übrigens, ich habe hier mal auf ihrer Mole geschlafen.
Ich wurde hier weggescheucht, durfte kein Wasser haben. Ja,
und ja genau.
Wohnst du denn auch in so einem richtig schicken Hotel dann? Gibt es da so ein richtig schickes Hotel für die Journalistinnen und Journalisten?
Nein,
oder?
Nein, es gibt ein Pressezentrum natürlich, weil der Papst
den ja auch, ja.
ganzen Tag, also ja. der Papst, es wird ein ganz normaler Staatsbesuch sein, also das Protokoll bei den Staatsbesuchen ist immer gleich. Der Papst landet mit seinem Hubschrauber, es gibt einen Hubschrauberlandeplatz in der Nähe vom Hafen, er wird dann in den Palast gehen, natürlich wird dort den Prinz Albert begrüßen. Es ist ja schon interessant, weil Monaco Monte Carlo ist neben dem Vatikan eine der ganz wenigen Staaten auf der Welt, in der die katholische Kirche, der Katholizismus Staatsreligion ist. Also die offizielle Religion des Staates Monaco Monte Carlo ist Katholizismus. Das heißt, auch die Fürsten sind immer katholisch. Also die dürfen nicht evangelisch werden, das würde gegen die Verfassung des Staates verstoßen. Und die müssen also katholisch sein, das findet der Papst natürlich schon mal gut, glaube ich.
Da haben wir einen Anknüpfungspunkt schon mal.
Genau, dann werden die sich also unterhalten. Über der Prinz Albert ist ganz interessiert an der Erhaltung der Natur. Die machen also so ozeanografische Programme. Dann wird es ein Treffen geben mit den Parlamentariern. Also es gibt ja auch ein kleines Parlament in Monaco Monte Carlo. Und zum Abschluss wird der Papst im Stadion der Stadt, da gibt es ein Fußballstadion, glaubt man gar nicht, so eine kleine Stadt, aber es gibt ein Fußballstadion, die Jugendlichen treffen. Da werden also mehrere 10.000 Jugendliche sein und denen wird er eine Ansprache halten.
Die kommen mit dem Porsche alle vorgefahren, in ihren teuren Klamotten sitzen die dann da, meinst du?
Ja, das ist wirklich der springende Punkt, dass man sich fragt, was soll das jetzt? Ne? Ich glaube, dass das absolut Kalkül ist, weil der Papst hat also diese erste Reise, weißt du ja, da musste er hin zum Konzil von Nicea in die Türkei, also das war so eine historische Geschichte, aber noch nie war ein anderer Papst in Monaco Monte Carlo. Also deswegen ist das schon eine sehr seltsame Reise. Aber du weißt, erste Reise in Nicea, musste er hin, historisches Datum, da ging es um ein Konzil. Jetzt ist die nächste große Reise im April nach Afrika, also in die ärmsten Länder der Welt. Das ist so ein typisches Papst-Franziskus-Reiseprogramm. Das hätte er auch gemacht. Also das haben wir ja auch gemacht.
Und jetzt dazwischen, dann geht er einfach mal zu den Millionären, damit das ein bisschen ausgeglichen ist, oder wie?
Ich habe das Gefühl, dass er sagen will, die katholische Kirche heißt katholisch, weil sie allumfassend ist. Und Franziskus hat die Besuche bei allen Reichen abgelehnt. Der war weder in Paris, noch in Berlin, noch in London, noch in New York. Der hat nie gesagt, ich möchte zu den Eliten, ich möchte nicht neben den Leuten stehen, die viel Geld haben und viel Einfluss auf dieser Welt. Ich möchte zu den Armen. Und jetzt macht, glaube ich, Leo XIV. Ganz bewusst diese Geste, zu sagen, ich reise jetzt in das Zentrum am Mittelmeer der reichsten Menschen, die es überhaupt gibt und die sich auch in diesem winzigen Staat ja eigentlich abschirmen mit ihrem ganzen Geld, weil Christus auch dorthin gehört, auch dort mit diesen Menschen sprechen will. Und ich glaube auch, natürlich, die katholische Kirche ist, wie du weißt, äußerst klamm. Ja. Das Geld fehlt also überall. Und dieser Papst hat einen anderen Blick darauf als andere Päpste. Weil, weißt du, Päpste, die geprägt waren durch wie die ganzen vielen italienischen Päpste, weil 450 Jahre lang haben schlicht und einfach irgendwelche italienischen Kardinäle irgendeinen von ihnen zum Papst gemacht. Die waren alle gut versorgt, die hatten alle viel Geld. Die wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, wie man die katholische Kirche finanzieren muss. Aber dieser Papst weiß, dass in Peru Priester mit $40 im Monat auskommen müssen und in Afrika Priester nebenbei Teller waschen müssen. Es gibt Priester, die arbeiten in Indien als Postboten nebenbei, weil die sonst nicht genug zu essen haben. Und diese Art der Kirche, die kennt Leo der 14., wie er auch die Kirche kennt, in der Menschen am Existenzminimum leben.
Ja, klar. Aber meinst du wirklich, dass der dann jetzt zu Prinz Albert geht und sagt, pass mal auf, ist ja ganz schön hier und ich besuche dich jetzt auch in deinem Reichtum und im Gegenzug könntest du ja mal überlegen, ob vielleicht ein Teil deines Geldes woanders besser aufgehoben wäre?
Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass bei diesen Gesprächen, die diesen Besuch vorbereitet haben, dass der Papst hat durchklingen lassen zu sagen, also wir würden es nicht ablehnen, wenn aus Anlass eines Papstbesuches, der für uns ja auch anstrengend ist, die Menschen, die sehr viel Geld haben, zumindest ein klein bisschen ihre Taschen aufmachen für die Menschen auf der Welt, die nichts haben. Und vergiss das nicht, Leo der 14. ist ein Augustiner, das sind Bettelmönche. Die waren ihr ganzes Leben lang und ihre ganze Tradition, lang Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte, waren es Bettelmönche, die haben gebettelt. Und dieser Papst hat mit seinen 120 Euro Taschengeld, die er hatte, auch gebettelt. Der hat gebettelt für seinen Orden, der hat gebettelt für die Menschen, für die er verantwortlich war als Bischof. Das ist für den ganz normal. Der schämt sich nicht dafür. Der musste, um überhaupt seine Leute in seiner Diözese in Chiclayo in Peru irgendwie über die Runden zu bringen, musste er betteln. Der musste zu reichen Leuten gehen und sagen, bitte, wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrungsmittel, wir brauchen Straßen, wir brauchen, und dass er sich das ich glaube, ich kann mir Päpste wie Pius XII. Überhaupt nicht dabei vorstellen. Der war eine solche Majestät, der wäre nie zu jemandem hingegangen und gesagt, ich bettle sie jetzt an. Niemals. Und es gab Päpste wie Benedikt XVI., dem wäre das auch schwer gefallen. Der hätte gesagt, ich bin großer Theologe, ich bin Wissenschaftler, ja, ich komme doch nicht hierher und sage, macht mal eure Taschen auf. Aber bei Leo dem 14. kann ich mir das sehr gut vorstellen,
dass er sagt. Ich bin total gespannt. Weil im Prinzip wäre das ja fast so ein bisschen, also er wäre nicht nur Indiana Jones, sondern wäre auch ein bisschen Robin Hood, obwohl er das eben nicht klaut, sondern schon dann erbettelt. Also, aber interessant. Guck mal, jetzt haben wir schon zwei neue Namen für ihn in einer Folge.
Ja, genau.
Und Robin Hood. Was gibt es noch so? Oder also müssen wir noch was über Monaco besprechen?
Ja, was ganz schwierig ist, weißt du, das wird so ein bisschen holprig sein beim Schreiben, weil wie heißen die Bewohner von Monaco?
Monegassen.
Die heißen Monegassen. Also dann werde ich schreiben müssen über den Besuch bei den Monegassen. Und das erinnert mich an einen anderen Besuch, den wir hatten mit Papst Franziskus. Da sind wir nach Lesbos geflogen. Das ist eine griechische Insel und du weißt, das ist eine sehr traurige Geschichte. Deswegen wollte Franziskus da auch hin, dass das Auffanglager für Tausende von Leuten, die versuchen aus der Türkei, das ist, wenn du in Lesbos stehst, in diesem Auffanglager für diese verzweifelten Menschen aus Afghanistan oder Syrien oder wie auch immer, dann kannst du die türkische Küste sehen. Dass du kannst darüber schwimmen.
Nicht. Ach krass, das war mir nicht so klar.
Also wenn du da in dem Auffanglager stehst und guckst über diese Meerenge, dann brauchst du kein Boot. Also jemand, der halbwegs vernünftig schwimmen kann, der kann darüber schwimmen. Das ist überhaupt kein großes Problem. Oder du kannst mit einem Gummiboot darüber paddeln. Also das ist so nah, dass du dir also gut vorstellen kannst, selbst mit einem relativ angeschlagenen Boot und nur einem Paddel kannst du darüber.
Okay.
Und in dieses Auffanglager, in dem ist ja mal ausgebrannt, da hat es Revolten gegeben, die Menschen sind ja, das war eigentlich, viele Politiker haben gesagt, das ist das, wofür sich die Europäische Union zutiefst schämen muss, wie wir Menschen behandeln. Deswegen wollte Franziskus dahin. Aber ich weiß noch, dass auf dem Flug dahin kam also der damalige Pressesprecher zu uns und sagte, passt bitte auf, also wenn ihr jetzt über die Bewohner von Lesbos schreibt, dann schreibt bitte nicht, das seien Lesben oder Lesbier. Das stimmt nicht. Sondern die nennt man Lesbioten. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, das ist ja ganz relativ sperriger Begriff. Also der Papst bei den Lesbioten auf Lesbos. Boss. Also deswegen.
Klingt wie ein Kinderbuch. Ja, klingt ja, wie so komisch. Genau.
Ja, klar. War auch ein bisschen komisch, obwohl ich kann mich an den Besuch erinnern, der war ganz toll, weil wir sind in dieses Aufwandlager gekommen und die damalige Präsidentin von Griechenlands wartete auf den Papst. Das war also ganz toll vorbereitet. Da war so eine, wie immer bei einem Papstbesuch, also Redetribüne, Staaten, Politiker, große Autos, Fahnen, eine Musikkapelle, was da alles so ist. Und Franziskus kam also in das Lager gefahren und der Plan war, er fährt mit dem Auto durch das Lager zu dieser Präsidentin. Das machte er aber nicht. Der stieg aus dem Auto aus und latschte dann anderthalb Stunden zwischen diesen ganzen Menschen durch das Lager und unterhielt sich mit denen. Und diese Präsidentin, das stinksauer, weil die sagt, der lässt mich jetzt hier stundenlang warten.
Wunderbar.
Das war Absicht. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen für irgendwelche Politiker, ich bin gekommen für diese Menschen in diesem Aufwandlager hier. Also wie gesagt, aber ich werde jetzt aufpassen, Monegassen ist einfacher als Lesvioten, kein Problem.
Ja, das stimmt. Monegassen hat man schon mal gehört, genau. Sehr schön. Und sonst so? Was gibt es sonst so rund um den Papst? Vatikangeflüster? Was sind so die neuesten Geschichten?
Er hat jemanden gefeuert, einen Bischof.
Aha.
Ja, Emanuel Hana Schaleta. Aha. Der ist festgenommen worden am Flughafen von San Diego. Der steht im Verdacht, dass er nicht nur jede Menge Geld unterschlagen haben soll, dass er laut der Staatsanwaltschaft nicht nur mit einer Frau zusammengelebt haben soll, obwohl ein Bischof, der zur katholischen Kirche gehört, sondern er soll auch noch in Tijuana in Mexiko häufig ein Bordell besucht haben.
Da kommt ja einiges zusammen, meine Güte. Und wie ist das rausgekommen und wo landet
die Staatsanwaltschaft hat gegen den ermittelt und den richtig festgenommen. Und dann passiert im Vatikan immer das Gleiche. Der Botschafter, also der Nunzius des Vatikans, der schaltet sich dann ein, nimmt mit dem Bischof Kontakt auf und sagt, der Papst würde das jetzt als angenehm empfinden, wenn sie ihren Rücktritt einreichen. Also das ist nicht so, dass der Papst schmeißt die Leute sehr ungern wirklich raus. Das gibt es auch. Leute, die sagen, nee, ich will nicht gehen, dann werden die gefeuert. Aber wenn so etwas vorgefallen ist, ist der übliche Weg, dass man sagt, also reichen Sie doch mal Ihren Rücktritt ein. Den würde der Papst annehmen.
Und der hat ihn eingereicht.
Der hat ihn eingereicht, er ist rausgeflogen. Und das ist insofern jetzt eine sehr, unangenehme Geschichte, weil es betrifft einen Bischof der chaldäischen Kirche.
Der was bitte?
Der Kirche der Chaldäer. Also das ist eigentlich eine sehr spannende, traurige Geschichte.
Nie gehört.
Gut, also wir müssen ganz, ganz, ganz vorne anfangen.
Die Chaldäer. Ich glaube, Calvados kenne ich wohl.
Nein.
Chaldäer.
Nein, das sind keine.
Jetzt fangen wir im Alten Testament an, oder was?
Nee. Ja, genau.
Nicht dein Ernst.
Ja, wir fangen noch ganz, ganz früh an.
Noch vor
an.
Dem Alten Testament. Okay, lehnen sich alle zurück da draußen.
Also
ich hole mir noch einen Kaffee.
Nein, die Geschichte ist super, super spannend. Also es geht um Abraham. Abraham und seine Familie sollen in einer Stadt im heutigen Irak gelebt haben, die heißt Ur. Dort soll die Familie von Abraham gelebt haben und auf diesen Abraham, und das ist ja auch das Erschreckende in dieser Welt gerade, das macht mich auch jedes Mal wahnsinnig, auf diesen Urvater der Religionen beziehen sich alle drei großen Religionen. Ja. Also das Judentum bezieht sich auf Abraham, die Muslime beziehen sich auf Abraham und die Christen beziehen sich auf Abraham. Wir haben also eine gemeinsame Wurzel und die liegt weit weg und zwar ausgerechnet im Irak.
Ach was, ja.
In Ur. Und die Menschen, die dort gelebt haben, dieses Volk, schon 1100 vor Christus, also langer Zeit, lange bevor das Alte Testament geschrieben worden ist, nannte man Chaldäer.
Ach, gut. Das war gar nicht so schwer jetzt.
Genau. Und diese Jungs leben also dort schon 1000 vor Christus, vor langer Zeit. Das Christentum, das Judentum, der Islam entstehen dort durch diesen Abraham. Der Völker, der Vater aller großen drei Religionen. Und nachdem Jesus Christus in Jerusalem gekreuzigt worden ist, sind die ersten Christen im Nahen Osten selbstverständlich. Also in Syrien gibt es ganz viele Christen und es gibt ganz, ganz viele Christen im Irak. Mhm. Und später in der Stadt, die früher Babylon war und dann in dem neu entstehenden Bagdad gibt es viele große Christen. Was ein bisschen unangenehm für uns Christen ist, ist die Toleranz der Muslime gegenüber Christen und Juden war im frühen Mittelalter sehr groß. Also es gab große Städte, florierende Städte. Bagdad war eine Stadt, in der also es Hochschulen, ganz wichtige Hochschulen gab. Also da waren, wurden Juden geschützt, da wurden Christen geschützt. Es gab also ein Zusammenleben. Es hat immer wieder auch Übergriffe gegen Juden gegeben. Es hat Pogrome gegeben, ohne jeden Zweifel. Aber es hat auch Zeiten gegeben einer großen Toleranz.
Und wann ist das kaputt gegangen und warum?
Dann, breitet sich der Islam immer stärker aus und durch einige Kalifen, also Nachfolger Mohammed sozusagen, religiöse und politische Führer. Das ist ja das Besondere im Islam, dass wir kennen das so, dass ein Priester ist ein Priester, aber kein Politiker. Ein Bischof ist ein Bischof, aber nicht unbedingt ein Politiker. Aber es gab im Islam, wurde das ganz oft vermischt. Also dass die Herrscher gleichzeitig auch die religiösen Herrscher waren, wie jetzt im Iran. Da gibt es immer noch eine Theokratie, also da ist ein wichtiger Heiliger, Mann, der als ein heiliger Mann gehandelt wird, ist gleichzeitig auch der Chef des Staates. So, und das gab es auch im Irak. Ganz viele Christen, die bauen auch im Irak ganz berühmte Kirchen. In einer Stadt, die leider sehr, sehr berühmt geworden ist, in Mosul eingenommen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, vom Daesh, also diesen Terroristen des Islamischen Staates, gab es eine ganz wichtige Kirche, über die wir schon mal gesprochen haben. Das gab von Jonah, also Jonas, der aus dem Wal war. In dieser Kirche ist ja auch der Wal begraben, deswegen wollte ich da immer schon hin, habe ich schon mal erzählt. Also die Jonaskirche ist da. Dann hat es ganz wichtige Kathedralen gegeben. Und was ganz spannend war, ist diese uralte Trennung der katholischen Kirche, ganz, ganz, ganz alte Trennung aus dem 3. Jahrhundert, als es darum ging, ist Gott Vater Gott und Christus und der Heilige Geist auch Gott? Oder ist nur Gott Vater Gott und Christ und Heiliger Geist sowas ganz anderes? Also die sind eben, es gibt eben nur einen Gott statt drei, wie Jesus, Gott Vater, Heiliger Geist. Also die drei, eine Faltigkeit, haben wir ja schon mal darüber gesprochen.
Ich erinnere mich dunkel, aber ich könnte es dir nicht mehr erklären. Aber macht nichts.
Gut, ich erkläre es mal ganz kurz. Also auf diesem Konzil in Nicea gibt es also einen Streit. Es gibt also einen berühmten Herrn, der heißt Nestor. Und er sagt, passt mal auf, also was ihr da predigt, dass es einen Gott gibt, einen Sohn, nämlich Jesus, und einen Heiligen Geist, das ist ja dummes Zeugs, das wäre der drei Götter, wollen wir nicht. Es gibt einen Gott und Gott, Feierabend. Jesus war so eine Art Prophet und der Heilige Geist ist so eine Art Geist, aber Gott ist einer. Und darüber haben sie sich damals gestritten. Das setzt sich dann im Westen so durch, dass der Papst sagt, Schluss aus, es gibt eine Dreifaltigkeit. Gott ist einer, aber in drei Personen. Das setzt sich durch und in einigen Teilen des Ostens bleibt es so. Und diese nestorianischen Kirchen, die sind anderthalb, über 1700 Jahre alt, davon gibt es im Irak immer noch einige. Die gehen zurück auf diese uralte Spaltung. Da sieht man so ein bisschen, wie alt diese Kirchen im Irak sind. Die wurden viele, viele Jahrhunderte toleriert. Es hat immer wieder Christenverfolgungen gegeben. Aber noch unter Saddam Hussein war der Irak eigentlich relativ tolerant. Es Christen ging es nicht so wirklich schlecht. Es gab also eine der traurigsten Figuren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein Beweis für die Toleranz gegenüber Christen war der damalige Außenminister Tariq Aziz. Weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst?
Nee, gar nicht, nee.
Der war Außenminister unter Saddam Hussein. Mit dem hatte ich mal ein ganz übles Treffen. Der war in Rom, unmittelbar vor dem Ausbruch des Irakkriegs. Erinnerst du dich bestimmt, die Amerikaner führen einen Krieg unter Präsident Bush gegen den Irak. Und unmittelbar vorher war Tariq Aziz hier in Rom, hat sich mit dem Papst unterhalten und wollte eine Allianz aufbauen, um diesen Krieg zu verhindern, was ja eigentlich ganz löblich war. Und es gab dann ist ein Christ gewesen, Tariq Aziz, war also Außenminister, war trotzdem ein Christ bei Saddam Hussein. Und der hat dann eine Pressekonferenz gemacht in der irakischen Botschaft. Erste Mal in meinem Leben, dass ich in der irakischen Botschaft in Rom war. Die liegt im Norden der Stadt. War damals eine ziemlich geisterhafte Geschichte, weil dieser Krieg drohte schon. Und du fuhrst dann durch diese, wie Fort Knox gesicherte, ziemlich große Botschaft. Und da saß Tariq Aziz halt. Und ich bin da hingefahren mit meinem israelischen Freund. Der arbeitet für die israelische Zeitung, Menachem Gantz. Wir sind dann reingekommen und haben dann also auch mit ihm gesprochen, konnten Fragen stellen, haben gesagt, also Herr Aziz, Sie haben sich mit dem Papst unterhalten. Sie wollen eine Koalition zusammenbringen, um diesen Krieg zu verhindern. Und dann hat Menachem, also mein Freund, der saß neben mir, eine Frage gestellt, hat gesagt, wir haben als Israelis ein Interesse daran, in welche Richtung geht denn der Irak? Und dann sagte Tariq Aziz, ich wusste nicht, dass israelische Medien hier sind. Mit denen rede ich nicht.
Ach, meine
und
Güte.
Dann bin ich zusammen mit einem deutschen Kollegen aufgestanden und habe gesagt, wenn Sie mit unserem israelischen Kollegen nicht reden, dann reden Sie mit keinem von uns.
Sehr gut.
Und dann sind wir rausgegangen. Zu meiner Enttäuschung sind damals einige Kollegen sitzen geblieben, aber ein großer Teil sind rausgegangen und gesagt, dann gibt's halt keine Pressekonferenz. Mhm. Aber daran erinnere ich mich. Aber wie gesagt, Tarez Aziz Christ, der große Druck auf die christlichen Gemeinden kam nach dem Irakkrieg. Da haben sich muslimisch-extremistische Gruppen gebildet. Die kamen zum großen Teil aus Syrien. Das waren diese Gruppen, über die haben wir schon mal gesprochen, der islamische Staat Daesh. Die wüteten vor allem gegen Frauen. Die haben also ein entsetzliches Regime gemacht mit Zehntausenden von Toten. Im Jahr 2003 gab es im Irak noch 1,2 Millionen Christen. Heute sind es unter 250.000. Also es hat einen riesigen Auszug gegeben von Leuten, die sich in Sicherheit gebracht haben, vor diesen Terrorkommandos. Und das ist aus Sicht, auch aus meiner Sicht, muss ich sagen, eine sehr traurige Entwicklung, weil es ist eine der ältesten christlichen Gemeinden, die es auf der ganzen Welt gibt. Und die sind durch diesen Terror einfach vertrieben worden oder auch einfach umgebracht. Es hat unglaublich viele Menschen gegeben. Der Daesh hatte vor allem gegenüber Frauen, das habe ich dir ja schon mal erzählt, also die haben diese sogenannte Kurzheirat wieder eingeführt. Also das ist in extremen Teilen des Islam möglich. Du kannst also zu einem Richter, also eine wilde Ehe ist natürlich nicht möglich. Mhm. Aber du kannst zu einem Richter gehen und sagen, ich heirate jetzt für 2 Wochen diese Frau.
Damit ich mit ihr ins Bett kann, oder worum geht's dann?
Genau, dann kannst du, das war leider nicht so, dass das einvernehmlich war, sondern Frauen wurden sexuell missbraucht. Ja. Über Wochen, wenn die dann die Lust an den verloren haben, endete diese Ehe.
Ja. Das hat diese Frau wurde weggeschmissen und war entsprechend auch in der Gesellschaft Müll, oder?
Ja, ja, viele von denen haben sich das Leben genommen.
Ja, es ist so schrecklich. Boah.
Das, was da passiert ist, das ist eine Hölle gewesen, und vor allem, das hat ja Jahre gedauert, bis die irakische Armee endlich Mosul befreit hat. Mhm. Das war ja nicht so, und Mosul ist ja nicht ein Dorf, das ist eine Stadt, du musst dir das vorstellen, eine Stadt von der Größe Münchens.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
München wäre eine Stadt, in der du an jeder Ecke einen Markt findest, wo eine Frau kaufen kannst.
Das ist fürchterlich.
Na gut, also auf jeden Fall, das war ganz schrecklich. Und danach haben ganz viele Christen das Land verlassen. Ich habe ja schon mal davon erzählt, ich war bei diesen irakischen Christen in Erbil. Eine der auch für mich persönlich schlimmsten Erfahrungen meines Lebens, weil ich die ganze Zeit dachte, ich kann einfach nicht genug tun, um die hier rauszuholen. Hatte ich auch nicht. Schäme ich mich heute noch für. Ich hätte.
Aber was hättest du denn alles tun sollen?
Ja, aber weiß ich nicht, du saßt da und hast gedacht, na gut, also es geht um diese uralten Christen, die Chaldäer. Die haben auch einen Kardinal, den Kardinal von Bagdad, Patriarch Louis Raphael Sacco, 77. Der hat auch gesagt, ich gehe. Das hat vermutlich mit dieser Festnahme von diesem Chaldäer zu tun. Jetzt wirst du fragen, ist ja auch ganz vernünftig, wieso ist der Kardinal in Bagdad, aber die Festnahme war in San Diego, USA. Das ist ganz oft bei orientalischen Kirchen so, weil es viele Auswanderer gibt. Also die armenische Kirche zum Beispiel, uralte Kirche, ganz wichtig, ist natürlich in Armenien, aber es gibt auch armenische Bischöfe in den USA, weil es so viele Auswanderer gegeben hat. Es gibt ja ein armenisches Viertel auch in Jerusalem. Also das ist schlicht und einfach hat das damit zu tun, dass es chaldäische Christen auch in den USA gibt. Deswegen gibt es dort einen Bischof. Aber diese Schande, dass diese uralte Kirche jetzt diesen Mann hervorgebracht hat, der also sehr wenig mit Christentum zu tun hat, das hat denen also nicht gut gefallen. Deswegen,
nee, glaube ich wohl. Passt nicht so ganz ins Bild, ne?
Genau, deswegen hat der Papst also diesen Bischof gefeuert und versucht jetzt dieses kleine Pflänzchen chaldäische Kirche, die sowieso schon Schwierigkeiten ohne Ende haben, weil diese Lebensbedingungen, das möchte ich noch mal sagen, also wenn es Menschen gibt, die Christen helfen wollen auf der Welt, dann ist das wirklich ein Ort, wo ich sagen würde, welche immer Hilfsorganisationen sie auch nutzen, diese Menschen brauchen wirklich unsere Hilfe und zwar irgendwie jeden Tag, weil die leben, es fand noch nicht mal so schlimm, dass die hungern, das war schlimm genug. Ja. Noch schlimmer fand ich, dass die können aus diesem ein Zimmer, in dem die mit vielen Menschen leben, ja nicht raus. Und diese Kinder können in keine Schule. Die haben keine Chance. Ja. Es ist nicht so, dass man sagen würde, es ist nur für die Eltern, die traumatisiert sind durch den IS, also durch Daesh, die angeschossen worden sind, die Frauen vergewaltigt worden sind, die sich das Leben, das ist ja nicht nur für diese Generation schlimm. Schlimm ist es, dass ich habe da mit Kindern zusammengesessen, mit Jugendlichen, die waren 14, 15, 16, die konnten nicht vernünftig lesen und schreiben, außer das, was ihre Eltern ihnen beigebracht haben. Und die sagten zu mir alle das Gleiche. Ich bekomme im Irak noch nicht mal Papiere, weil die Stadt, die für mich zuständig ist, Mosul, und dort lachen mich die Beamten aus, die geben mir keine Papiere, und mit einem irakischen Pass komme ich in kein Land der Welt, weil ich auch nicht qualifiziert bin, weil ich mich gar nicht qualifizieren konnte. Ich kann ja gar nichts. Ich habe überhaupt keine Chance.
Das ist so traurig.
Und diese Aussichtslosigkeit von diesen jungen Menschen, das fand ich eigentlich am schlimmsten zu ertragen.
Ja, das verstehe ich gut.
Ist aber leider so.
Ja.
Puh, aber ja. Tja, so ist ja. Das nun mal.
So ist das, ja. Und dann fliegt der Papst nach Monaco. Aber gut, ja, spannend. Vielleicht kann er für die Leute ja auch noch ein bisschen Geld abzweigen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Vielleicht sammelt der Bettelmönch. Und vielleicht ist ja diese Reise nach Monaco gerade eine sehr gute Reise. Weil es gibt eine ganz lange Diskussion in der katholischen Kirche. Und Franziskus haben ganz viele Leute gesagt, dieser Papst Franziskus ist also ganz schrecklich, weil der will eine arme Kirche. Aber eine arme Kirche kann keinen armen Menschen helfen. Wir brauchen eine reiche Kirche, weil nur eine reiche Kirche armen Menschen helfen kann. Also ein bettelnder Papst ist vielleicht gar nicht so schlecht, der zu reichen Leuten in die reichste Stadt am Mittelmeer fährt. Deswegen,
ja, aber reiche Kirche muss natürlich trotzdem glaubwürdig wirken, weil sie wirkt natürlich nicht glaubwürdig, wenn die Obersten sich mit ganz viel Schmuck, Prunk, was auch immer umgeben, wunderbar leben und dann gleichzeitig sagen, wir sind eine arme Kirche und für euch Armen da. Also das, da den Mittelweg zu finden, finde ich schwierig.
Ja, aber bei Franziskus war es ja so. Also der hatte ja, ich weiß nicht, der hatte ja sich geweigert, sich eine vernünftige weiße Soutane zu kaufen.
Ja, genau. Nee, aber ich bin jetzt so der aktuelle, jetzt unser Leo, sage ich jetzt mal.
Unser Leo, der ist ja auch jetzt nicht so der Typ, der gerade mit dem großen Auto rumfährt, sondern gut, der gönnt sich seinen einzigen freien Tag in Castel Gandolfo, da geht er Tennis spielen. Das gönne ich ihm auch, warum soll er nicht Tennis spielen?
Aber hat er sein Fitnessstudio jetzt fertig eigentlich?
Das Fitness, ja, die bauen das gerade ein. Das ist, ich habe die da werkeln sehen. Und er ist ja technologieaffin. Ich habe gesehen, dass sie auf dem Apostolischen Palast, wo der Papst im obersten Stock einziehen wird, nicht in der Wohnung der Päpste, der alten Wohnung, sondern in der Wohnung oben drüber. Da haben sie jetzt lauter ganz neue, moderne Antennen aufgebaut. Also offenbar hat er gesagt, ich möchte mit dem Staatssekretariat, aber auch mit den Nunziaturen und mit allen anderen Sachen auf der Welt kommunizieren können, weil ich habe diese super modernen Antennen da oben noch nie gesehen. Also da ist gerade, da muss der Geheimdienst, der Vatikan hat eine eigene Art Geheimdienst, die sind offenbar damit zugange, dass diese Wohnung technologisch aufzurüsten. Das war den anderen Päpsten egal. Also dem, der will jetzt...
der auch so eine Alexa hat, dass er immer sagt, Alexa, mach mir Radio Vatikan an und so.
Ganz bestimmt. Also der hat eine ganz schicke Uhr und ein ganz schickes Handy, habe ich gesehen. Also das ist, der ist so Technologie, ist der voll vorne, da ist der ganz vorne weg. Also da
immer das neueste Handy, okay.
Ja, und da kommen wir auch zum Thema KI, das weißt du ja, das liegt ihm sehr am Herzen.
Ich habe jetzt gelesen, in der Zeit war es, dass es so eine KI gibt, also ein Programm gibt, das sämtlichen Priestern auf der Welt die Predigten schreibt, egal welche Religion sie haben und so weiter. Du zahlst irgendwie 29 oder 39 Dollar und dann sagst du, ich brauche ein paar Bibelverse und dann brauche ich nochmal das und übrigens, ich bin katholisch und dann zack, haut er dir da die Predigt raus.
Okay. Aber der Papst hat sich dagegen ausgesprochen, habe ich gelesen. Ja, ja. Also bitte nicht die Predigt mit der KI schreiben lassen, sondern er sagt, ich glaube, er hat geschrieben, das unterdrückt eure Fantasie. Ist ja auch irgendwie nicht okay. Also wenn du in Deutschland gut bezahlter Priester bist mit deinen 4.000 bis 7.000 Euro im Monat und dann hast du noch nicht mal Lust, die Predigt zu schreiben, also...
Aber du könntest dich ja unterstützen lassen. Du könntest ja schon mal sagen, jetzt ChatGPT, ich brauche jetzt nochmal ein gutes Bibelzitat zum Thema Armut und dann zack, haut er dir drei raus.
Hast du das denn mal probiert?
Ich habe natürlich in der Vorbereitung habe ich gedacht, Mensch, wenn jetzt, also ich habe jetzt mir nicht diese teure da, oder teuer hier nicht, aber ich habe jetzt mir nicht das Abo geholt für die Predigten in den USA, sondern ich habe einfach mal ChatGPT gesagt, ChatGPT, schreib mir doch mal eine kleine Predigt, die aktuell in die Zeit passt, aber so, als wäre Gott eine Frau und der Papst eine Päpstin.
Und dann du willst ja nur Päpstin werden, das kenne ich doch.
Ich will Päpstin werden, um Gottes, nein. Ist das jetzt schon wieder Blasphemie? Kriege ich jetzt wieder Post? Nee, ne?
Nein.
Das war ja nur die KI.
Nein, das war ja nur ich, der dir unterstellt, du willst Päpstin werden.
Nee, möchte ich auch nicht, bitte nicht.
Ach so. Schade.
Soll ich dir das vorlesen?
Ja, lies vor.
Soll ich mal eine Predigt? Ja, jetzt kommt die KI-Predigt. Ich halte jetzt eine Predigt. Liebe Schwestern und Brüder, als Päpstin stehe ich heute hier und sehe eine Welt, die müde, laut und voller Angst ist. Überall wird gestritten, Grenzen verteidigt, Mauern gebaut. Und manchmal frage ich mich, haben wir vergessen, wozu wir eigentlich hier sind? Vielleicht haben wir Gott zu lange nur Vater genannt. Vielleicht, weil wir uns nie vorstellen konnten, dass Gott auch eine Frau ist. Und wenn sie es ist, dann sitzt sie da oben, geduldig, wie eine Mutter und schaut zu, wie wir unsere Kraft mit Härte verwechseln, unsere Macht mit Größe, unsere Liebe mit Recht haben. Und dann fragt sie, warum fällt es euch so schwer, einander zu schützen? Warum habt ihr Angst vor Mitgefühl, als wäre es Schwäche? Denn genau das sagt die Bibel, nur dass wir es manchmal vergessen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Welt braucht heute keinen neuen Befehl, sie braucht Mut, den Mut zur Sanftheit, Mut zuzuhören, Mut zu teilen, Mut, Macht nicht auszunutzen, sondern zu begrenzen. Vielleicht ist Wahnsinn. Das die wichtigste Botschaft, ja, ist fast fertig, vielleicht ist das die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen mitgeben kann. Gott, unsere Mutter, unsere Stärke, sitzt irgendwo im Himmel, blickt auf uns herab und hofft, dass wir endlich verstehen, wie sehr wir einander brauchen. Amen. So, das war die KI.
Oh, war doch Gott. Hübsch,
oder? Ich habe noch gesagt, ja, gib mir noch ein Bibelzitat, habe ich noch gesagt.
Das ist ja schrecklich, das können die schon so?
Ja, so, ich hätte es nicht gekonnt.
Ich weiß nicht, aber das ist ja irgendwie, ja gut, irgendwie ist es toll, aber irgendwie ist es auch verführerisch. Also und genau deswegen gibt es gerade im Vatikan ein ganz neues Projekt. Es ist gar nicht im Vatikan, das ist in einem der interessantesten Orte, den es überhaupt in Rom gibt. Aber der ist sehr, sehr verborgen. Kommt man nur ganz, ganz, ganz schwer hin, obwohl er von außen ganz unscheinbar aussieht. Also du gehst, steigst im römischen Bahnhof aus dem Zug, ja. Und gehst dann in Richtung zu der Kirche, in der Papst Franziskus begraben ist. Das ist Santa Maria Maggiore. Ich habe zu meiner großen Freude mit ganz vielen Menschen zu tun, ganz vielen Hörerinnen auch. Übrigens begrüße ich gerade ganz viele neue Hörer. Ich weiß, dass die Zahl gerade gewachsen ist. Vielen Dank nochmal, dass
durch
ihr euch
Predigt,
die Zeit euch nehmt. Und in dieser Kirche ist also Franziskus begraben und die Leute schreiben mir oder sagen mir, dieses schlichte Grab würde ihnen sehr imponieren. Und wenn du aus der Kirche rausgehst, dann siehst du links davon ein gelbes, langgestrecktes Gebäude und dort entwickelt gerade der Vatikan eine eigene KI.
Aha, auch für Predigten?
Nein. Das ist eine KI, die haben sich mit Unterstützung von Papst Leo XIV. Eine ganz simple Frage gestellt und haben gesagt, es gibt ein Phänomen, das hat die katholische Kirche durchaus mitbekommen, seit der Entwicklung von ChatGPT gibt es Menschen, und zwar hunderte von Millionen, die wenden sich an ChatGPT, um Fragen ihres Glaubens zu stellen.
Mhm, ja.
Also die sagen, ganz einfach, gibt es Gott? Die fragen ChatGPT. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Woran glaube ich eigentlich? Was ist das Glaubensbekenntnis? Wer war Jesus? Wer ist Abraham?
Okay, und jetzt kommen die Antworten so, dass sie zur katholischen Kirche passen und nicht allgemeingültig.
Jetzt gibt es ein Nein, ganz falsch. Jetzt gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt, das ich auch ganz, ganz toll finde. Die scannen 10.000 von Dokumenten, also ich weiß, dass das Ziel, das sie haben, ist 1 Million aus den vatikanischen Archiven, die zum Teil für Jahrhunderte nicht mehr zugänglich waren.
Oh, cool.
Also es geht nicht darum, dass die Leute belehrt werden sollen, sondern den Leuten soll die Möglichkeit gegeben werden, sich an den echten Dokumenten aus 2000 Jahre Kirchengeschichte zu orientieren. Also die können sich sagen, was hat, was weiß ich, Tertullian, einer der ersten Kirchenlehrer oder Eusebius oder wer auch immer, was hat der heilige Augustinus eigentlich geschrieben zum Thema Frauen? Und statt jetzt sich auf irgendeine ChatGPT zu verlassen, die dann irgendwas zusammenbastelt, gibt es jetzt eine, bauen die das auf, das ist noch nicht fertig, bauen die eine Datenbasis auf, wo aufgrund der im Vatikan gelagerten Dokumente, die seit 2000 Jahren zusammengescharrt worden sind und die ja sehr, sehr schwer zugänglich waren, du musstest ja herkommen und einen Antrag stellen, das scannen die jetzt alles in einem Wahnsinnstempo. Übrigens, ich war total begeistert, als ich gesehen habe, die können ja wie 1000 Seiten in 6 Minuten scannen. Das ist unglaublich, wie das möglich ist. Und diese Datenbasis stellen die gerade zusammen.
Aber sag mal, da kann ich dann nur Wissen vor allen Dingen abfragen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie soll ich mich verhalten, wenn mein Nachbar doof war und dann sagt er, oh, im Testament steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also so geht's nicht. Also ich kann jetzt keinen Rat mehr rausholen und der schmeißt mir dann auf einmal irgendwas.
Doch, das Ziel ist, dass diese Datenbasis also Informationen zur Verfügung stellt, selbstverständlich, aber auch gesicherte Informationen, die den Glauben angehen und die nicht irgendwie zusammengeklaubt worden sind, sondern von denen man sagen kann, diese Antwort ist jetzt wirklich richtig.
Also das ist jetzt nicht gespannt. Weil ich meine, ja, wenn das ganze Zeug da drin ist, was ja auch teilweise uralt ist und natürlich aus einer anderen Welt kommt, aus einer anderen Kultur, und das wird man dann auf heute anwenden, da bin ich aber sehr gespannt.
Ja, das ist auch total interessant. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der mit diesen Entwicklern zu tun hatte. Und der hat zu mir gesagt, also das ist total interessant, weil die Antworten zurzeit noch widersprüchlich sind. Weil es gibt einen Teil dieses Computers, dieser KI. Also wer ist KI? Weiß ich nicht. Hat die eigentlich einen Namen? Früher hatten die Computer im Vatikan übrigens immer einen Namen. Die hießen wie die
Ärzte. Also mein ChatGPT heißt Horst. Habe ich so genannt. Okay. Nee, weiß ich nicht. Also KI sagt man einfach hier oder ChatGPT, da gibt es ja verschiedene.
Ich weiß, also aber es gibt eine ChatGPT, also eine KI, die heißt Brigitte und eine, die heißt Carola. Nee,
es gibt einfach ChatGPT und du kannst dann, wenn du da dich selber anmeldest, also wenn du da einen Account hast und so weiter, dann könntest du ja deine, glaube ich, einfach irgendwie benennen. Aber das ist jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen. Also wie würdest du denn deine nennen? Carola?
Raphael, glaube ich.
Raphael, wie der Erzengel.
Ja, genau. So ein Erzengel, der mich beschützt. Also beschützt vor falschen Informationen. Auf jeden Fall in dieser Database, wenn man das jetzt ausprobiert, gibt es einen konservativen Teil der KI, also sozusagen einen konservativen Kardinal, und es gibt einen fortschrittlichen. Deswegen gibt es also Fragen. Du kannst, das hat mir der Kollege erzählt, du kannst also diese katholische Database, die ist noch in einem Entwicklungsstadium, auf Englisch fragen: Ist es okay, wenn Priester homosexuelle Paare weihen? Dann kommt eine Antwort raus, die heißt eher nein, weil das darf nicht in die Nähe einer Eheschließung gerückt werden. Wenn du die gleiche Frage auf Italienisch stellst, sagt der KI ja. Hier Segensfeiern für homosexuelle Paare sind von Papst Franziskus gewollt worden. Das müssen katholische Priester machen. Allerdings muss der Unterschied zu einer Eheschließung klar sein. Also es gibt so Fragen, wo komischerweise einige Teile dieser katholischen KI noch sehr rechts ist und ein anderer Teil dieser KI ist eher schon liberal. Also,
ja gut, aber ist ja kein Wunder, so wie die füttern, ist ja kein Wunder, dass das da rauskommt. Wenn man müsste so einen Balken haben, wo man dann einstellt, sehr katholisch, mittelkatholisch und ein ganz bisschen katholisch. Und das sagt man vorher, wie man selber so ist und dann kommt die entsprechende Antwort.
Das könnte sein, obwohl ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn diese KI entwickelt ja auch so ein Eigenleben. Also fällt die irgendwann
dann Papst
an,
wird,
eine
schlecht.
Eigene Enzyklika zu schreiben?
Ja, oder irgendwann will die Weltherrschaft an sich
ja, reißen. Oder will irgendwie, also ich finde das, aber wie gesagt, diese Kollegen, die damit betraut sind, die finden das ganz interessant und ganz toll. Und das, was ich so spannend finde, deswegen freue ich mich schon dahin, ich gehe da jetzt mal hin, ich habe da einen Besuch, weil ich liebe dieses Gebäude, weil es ist eines der spannendsten Gebäude, das es überhaupt gibt, ja, das zum Vatikan gehört. Und
das habe ich schon sehr oft. Warte mal ganz kurz. Jedes Gebäude ist für dich in Rom das spannendste Gebäude. Kann das bitte sein? Oder gibt es irgendein, kannst du mir ein Gebäude in Rom nennen, was du so richtig langweilig findest?
So richtig, richtig langweilig? Also ich muss sagen, ich finde den Petersplatz sehr imposant, aber da sind unglaublich viele Leute und das hat nichts Verborgenes und auch nichts wirklich Spannendes. Aber dieses Gebäude kennt kein Mensch. Das ist sehr groß und es gehört zu den dramatischsten, spannendsten, die es gibt. Ach. Aber das erzähle ich dir das nächste Mal.
Du bist schon wieder hier, du machst hier schon wieder den Cliffhanger. Sag mal ganz kurz, ich habe noch eine Frage von Brigitte, eine Hörerin, die sagte, schreibt eigentlich der Papst die ganzen Predigten selber oder wer macht das für ihn? Weil wir gerade bei den Predigten waren. Fällt mir gerade noch ein.
Predigten sind... Also es gibt unterschiedliche Dokumente, die ein Papst schreiben muss. Mhm. Wenn es offizielle Dokumente sind, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Der Papst trifft, zurzeit kannst du dir vorstellen, ist die Beziehung zwischen dem Vatikan und Israel nicht so ganz einfach. Aus vielen Gründen, aber sicher ist, das weißt du, im Heiligen Land leben auch in den palästinensischen Gebieten sehr viele Christen. Es hat Tote gegeben unter den Priestern. Die israelische Armee hat auf die Gemeinde in Gaza geschossen. Das ist alles schwierig. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, das ist schwierig. Wenn jetzt der Papst meinetwegen an das Rabbinat in Jerusalem einen Brief schreibt und sagt, ich möchte den beiden Oberrabbinern von Israel etwas sagen, dann schreibt er das nicht selber, sondern dann gibt es einen Entwurf von dem zuständigen Kommission, das würde dann die zuständige Kommission sein für das Judentum, die machen einen, bereiten einen Brief vor. Der Brief geht ins Staatssekretariat, das Staatssekretariat korrigiert den. Der Brief geht dann wieder zurück in das zuständige Amt für das Judentum, die korrigieren ihn ein weiteres Mal. Und wenn diese Fassungen alle durch diese ganzen Behörden durchgegangen sind, kommen sie zu einer Endfassung. Das ist der Redenschreiber des Papstes. Der hat jetzt das, also wissenschaftlich das alles klargestrickt und der formuliert jetzt Formulierungen so, dass sie dem Papst gefallen und dann bekommt der Papst das und liest das vor. Wenn es Predigten sind, die an einem ganz normalen Sonntag in einer ganz normalen Kirche oder auch im Petersdom gehalten werden und es um theologische Sachen geht, dann schreibt der Papst die selbst. Okay. Es gibt Sachen, da holt er sich nochmal einen Rat. Es gibt Sachen, da ist er sich selber nicht so ganz sicher. Aber wenn es um eine Predigt geht, von der Inhalt von dem, was er sagen will, das ist seiner. Da redet ihm keiner rein. Es gibt Franziskus hat, das hat mich damals immer sehr, sehr gefreut. Franziskus hat manchmal im Flugzeug im Gespräch mit uns Journalisten, wenn wir über irgendwas gefrühstückt, wir haben ja manchmal ganz banale Fragen gestellt, haben gesagt, Heiliger Vater, warum glauben Sie an Gott? Heiliger Vater, was sagen Sie jemandem, der nicht an Gott glaubt? Heiliger Vater, was sagen Sie einem homosexuellen Menschen, der an Gott glaubt, aber damit hadert, dass die Kirche Homosexualität solche Fragen haben wir gestellt. Ja. Das macht er manchmal. Jungs, das ist ein super Tipp für meine nächste Predigt. Hört euch mal meine nächste Predigt an, dann gehe ich darauf ein. Das hat er immer wieder mal gemacht. Also das fanden wir auch super. Aber wie gesagt, die Predigten schreibt ein Papst in der Regel selbst. Und alle wichtigen Dokumente werden im Vatikan durch viele, viele Instanzen
durchgeführt. Das dauert ja ewig dann, ne? Wenn man es dann noch mit der Deutschen Post verschicken will, das müssen sie ja zum Glück nicht.
Nein, das müssen sie mittlerweile sind. Die werden immer digitaler in letzter Zeit.
Gut. Ach, wir haben ja wieder so viel besprochen. Ein Ritt durch die Geschichte bis hin zu Vater Abraham.
Genau. Abraham, Ur, Mosul, Chaldea, der Patriarch, der Typ, der festgenommen worden ist. Siehst du, heute war richtig was los. Und das nächste Mal fragst du mich bitte nach dem spannenden Gebäude neben der Kirche von Santa Maria Maggiore. Und vor allem darfst du eine Frage nicht vergessen. Was ist das Geheimnis in deren Keller?
Okay, Kellergeheimnis, schreibe ich mir auf. Aber gut, super, dass du mir die Fragen jetzt diktierst. Das ist eine neue Dimension.
Da schlummert ein Geheimnis. Und ich hoffe, dass du das jetzt die nächste Woche schlaflos
ich werde echt nicht mehr schlafen. Ich werde Tag und Nacht an den Keller des komischen Gebäudes denken.
Super, großartig. Gut.
Dann schlaf du mal gut. Danke. Und ja, und schöne Grüße, gehen raus nach Rom.
Alles klar.
Und wir hören nächste Woche. Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Alles Gute.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.